Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute habe ich zwei spezielle Gäste. Wir reden heute über ihr Spiel. Bei mir in der Leitung sind Matthias und Tobias von MoonEye aus Hamburg. Wunderschönen guten Morgen, ihr beiden.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Guten Morgen.
Ihr seid von MoonEye. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt gerade aussieht, weil wir nur Podcast machen, aber ich kann mir vorstellen, dass man so direkt nach einem Launch erstmal in so eine Art Schlafkoma fällt. Ich hoffe, ihr seid inzwischen seit ein paar Tagen nach Release wieder etwas ausgeschlafener und frisch für diesen Podcast.
Ja, so langsam geht's wieder, aber so richtig ausruhen war auch noch gar nicht. Das ging die nächsten Tage noch sehr krass weiter mit Support-E-Mails und Nachrichten beantworten und auf einmal kamen tausende von Leuten, die irgendwas von einem wollten. Aber so langsam, langsam kommt man wieder runter, ja.
Wunderschön. Ich möchte mit euch heute ein bisschen über, naja, so ein Postmortem nennt man das, glaube ich, so in der Entwicklerszene. Das klingt immer so ein bisschen makaber, finde ich, aber die Idee soll natürlich sein, ich möchte gerne mit euch ein bisschen drauf gucken, was ist jetzt alles so in den letzten Jahren bei euch passiert. Ihr habt euer erstes Spiel veröffentlicht, Lost Ember, und das ist jetzt auf dem Markt endlich, und nachdem es schon sehr, sehr lange angekündigt war, ihr wart einer der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen, 2015 war das, glaube ich.
16
war es. 16, okay, aber dann habt, das heißt, 2015 ist die Idee wahrscheinlich auch schon bei euch geboren, und genau, deswegen würde ich gerne ein bisschen mit euch drauf blicken. Vielleicht fangen wir genau damit mal an, so mit der Entstehungsgeschichte, Tobias. Wie ist das alles zustande gekommen? Also wer seid ihr und wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Spiel zu machen und dann auch noch in Eigenentwicklung auf Kickstarter zu gehen?
Ja, also die erste Idee kam schon 2014 sogar. Da haben wir uns in der Uni getroffen in Hamburg beim Games Master Programm und da eben einfach mal uns als Team zusammengefunden. Generell läuft das im Studium so, dass man die ganzen drei Semester an einem großen Projekt arbeitet und sich da ein Team zusammenfindet. Und das war eben Lost Ember bei uns, das Abschlussprojekt. Und ja, nachdem wir dann schon ein paar Monate an der Idee gefeilt haben und auch schon ein bisschen gemerkt haben, dass das Interesse auch von der Presse schon da war. Wir waren damals direkt schon bei auch amerikanischen kleinen Magazinen und sowas gefeatured. Wussten wir eigentlich schon, alles klar, das soll nicht als Studienprojekt verkommen. Und haben uns dann mal damals auch beim DCP, beim Deutschen Computerspielpreis, dann beworben, wo wir den zweiten Platz in der Nachwuchskategorie gemacht haben. Und das war eigentlich so das ausschlaggebende Signal, alles klar, komm, Kickstarter, mal einfach versuchen, was da draus wird. Und das hat dann ganz gut geklappt.
Matthias, warst du da von Anfang an auch schon dabei? Also seid ihr in der Konstellation, in der ihr jetzt seid, von Anfang an zusammen gewesen? Oder wie bist du da dazu gekommen?
Ja, ich war auch in dem gleichen Masterstudiengang wie Tobias. Wir waren ja zu viert damals. Also Max, Pascal, ich und Tobi. Und genau, da ging das eigentlich alles so los. Also wir vier waren von Anfang an so mit dabei. Und Seneca, die ist dann erst später dazugekommen. Ich glaube, es war nach der Kickstarter. Ich glaube, so ein halbes Jahr später oder so kam dann Seneca dazu. Ja.
Die Grundidee von Lost Ember, also du hast gesagt, es war ja schon euer Abschlussprojekt. Wenn du jetzt heute drauf blickst und auf das, was damals an eurer Uni war, wie stark unterscheiden sich diese zwei Sachen voneinander, Tobias?
Also teilweise in bestimmten Teilen sehr, sehr stark. Wenn man jetzt die Story und den Umfang einfach anguckt, da hat sich extrem viel geändert. So von der generellen Atmosphäre und der Grundidee, würde ich sagen, haben wir das halbwegs gut getroffen. Natürlich wussten wir damals noch nicht, welche Tiere es am Ende wirklich werden und wie die Welt genau aussieht, aber so von der Art des Spiels und der Atmosphäre ist es eigentlich gleich geblieben. Nur wie wir diese Atmosphäre dann geschaffen haben, eben die Story und so weiter, das ist nicht mehr wirklich wieder zu erkennen.
Ja, und auch vom Umfang wahrscheinlich, oder? Was konnte man denn damals in der Version machen, Matthias? Also wie muss man sich das vorstellen, eure Abschlussarbeit von Lost Ember? Was war da schon drin und was, ich meine, fertig war es ja wahrscheinlich noch nicht, sonst hätte der ja nicht jetzt bis jetzt gebraucht, daran zu entwickeln. Mach mal so ein bisschen so einen Einblick, wie die Version damals war.
Also die ersten Versionen waren eigentlich immer nur so kleinere Tests, eher so kleine, wir haben halt irgendwie eine kleine Welt gebaut und haben halt so ein bisschen irgendwie rumexperimentiert eigentlich so. Und dann das Abschlussprojekt war gar nicht eine spielbare Version, sondern das war eher als so ein dreiminütiger Trailer oder so war das damals. Und wir wollten einfach nur die Stimmung transportieren. Es hat dann irgendwie echt eine relativ lange Zeit gedauert, bis wir dann eine spielbare Version hatten vom Spiel. Weil wir mussten erstmal die Stimmung finden. Und damals zur Kickstarter hatten wir dann eben diesen Vertigo Slice, der irgendwie so 15 Minuten lang war. Und das war dann so die erste große spielbare Version, die wir dann auch dann an das breite Publikum so rausgegeben haben.
Ja. Tobias, war euch das immer klar, dass ihr da weiter dran bleibt und dass ihr das weitermacht? Weil ich habe jetzt mit so vielen Leuten gesprochen auch, die sich an der Uni kennengelernt haben, die coole Ideen hatten und die dann halt oft gesagt haben, danach verläuft sich das so, ja, dass alle irgendwo anders hingehen, die einen wollen eher eine Festanstellung, dass ihr jetzt in dieser Vierer-Konstellation das Spiel bis zum Ende auch bis zum Release gekriegt habt, also dass es jetzt wirklich da ist, auch in dieser Konstellation, ist es eine absolute Ausnahme? War euch das allen klar? War das immer euer Ziel?
Das war tatsächlich immer schon unser Ziel. Auch damals, als wir uns da zusammengefunden haben, haben wir immer gesagt, wir wollen ein Indie-Studio gründen, haben ja miteinander gesprochen, was genau die Ziele sind und schon geguckt, dass man irgendwie sich so zusammenfindet, dass es halbwegs zusammenpasst. Wir hatten damals noch gedacht, dass wir vielleicht schon 2017 oder sowas fertig werden. Das hat nicht ganz funktioniert. Also, dass es jetzt wirklich so lange dauert, das war nicht der Plan. Aber zumindest hatten wir alle damals schon vor, auf jeden Fall ein Studio zu gründen. Aber ja, die Ausnahme ist wahrscheinlich trotzdem, dass das dann auch wirklich irgendwann mal funktioniert.
Ja, wenn ihr euch gleich so auch abgesprochen hattet, dass das die Idee ist, dann war das natürlich auch eine gute Möglichkeit. War dann gleich klar, dass ihr auf Kickstarter geht oder hattet ihr auch den klassischen Weg im Gedanken über Publisher und solche Geschichten zu gehen?
Nee, Kickstarter war gar nicht von Anfang an klar. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie das eigentlich zustande gekommen ist, dass wir darauf dann irgendwann gekommen sind. Aber am Anfang haben wir auch schon trotzdem ganz normal mit verschiedenen Publishern gesprochen, waren aber immer sehr, sehr zögerlich und wussten nie genau, wenn da jetzt irgendwelche Angebote kommen, sind das gute Angebote? Kann man das so machen? Oder wir wussten auch damals noch natürlich überhaupt nicht, was eigentlich auf uns zukommt, wie groß dieses Projekt wird. Und deswegen waren wir immer sehr vorsichtig zu sagen, alles klar, wir unterschreiben jetzt irgendeinen Vertrag, in dem wir sagen, das Ding ist in zwei Jahren fertig. Gott sei Dank im Rückblick, weil diese zwei Jahre hätten niemals gereicht. Da haben wir immer schon geguckt, dass wir so weit wie möglich mit dem Spiel schon selbst kommen und irgendwie selbst finanzieren können. Auch die Kickstarter war ja dann theoretisch, eigentlich wollten wir ja 100.000 Euro haben. Und das war eben das Budget, was wir uns ausgerechnet haben, dass wir brauchen, um so weit zu kommen, dass wir sagen, alles klar, das ist das Projekt, so lange braucht es noch und da wollen wir hin. Das war eigentlich der Plan, dann halt danach zu Publishern zu gehen, was dann aber im Endeffekt gar nicht mehr nötig war.
Genau, ihr hattet 326.000 Euro, glaube ich, auf Kickstarter dann zum Abschluss der Kampagne. Also ein wirklich beachtlicher Erfolg dafür, dass ihr ja davor noch keinen großen Namen hattet oder so. Also gerade bei Kickstarter in der Zeit war das ja oft so, dass irgendwelche alten Hasen oder Veteranen gesagt haben, sie machen jetzt irgendein Spiel und konnten dadurch halt sehr viel Aufmerksamkeit ziehen. Wie habt ihr euch das erklärt? Ich habe in dem Game2-Beitrag gesehen, dass ihr quasi mitten auf der Autobahn wart und das dann irgendwie ihr angehalten habt und dann quasi am Seitenstreifen überrascht angestoßen habt. Wie könnt ihr euch das erklären oder wie habt ihr euch das erklärt, dass dann auf einmal so eine große Aufmerksamkeit auf euch lag?
Na, das war schon echt krass. Also, dass es so heftig funktioniert, hätten wir nie gedacht. Ein großer Teil war einfach der Trailer, den wir da schon hatten und die Musik dabei. Also ich glaube, damals haben wir ja schon mit Solid Audio Works, den ehemals Musikern und Sounddesignern von Rockstar und GTA gearbeitet, die eben dann einfach einen Mega-Song rausgehauen haben für diesen Trailer. Und ich glaube, wenn wir da nicht auch schon so professionelle Unterstützung gehabt hätten, wäre das schon mal nicht so durch die Decke gegangen. Und sonst war es einfach, wir haben wirklich fast ein Jahr, glaube ich, dieser Kickstarter vorbereitet und immer schon überall gepostet, immer schon Leuten gesagt, alles klar, die Kickstarter kommt bald, macht euch bereit und einfach monatelang da Vorarbeit geleistet, was sich dann am Ende ausgezahlt hat, weil dadurch einfach ein paar tausend Leute schon mal am Tag der Kickstarter wussten, alles klar, hier um so viel Uhr geht's los, ich muss bereit sein. Dann hatten wir so einen kleinen Anfangspeak eben und dadurch kam dann auch die Presse, die gesehen hat, oh, guck mal, Er ist 3 Stunden alt und schon so und so viele 1.000 Euro. Da muss wohl was dran sein. Das hat sich dann einfach irgendwie noch in die Höhe getrieben.
Nee, das kann ich auch bestätigen. Der Trailer hat wirklich wahnsinnig Lust auf mehr gemacht. Das war, glaube ich, ein großer Teil des Erfolgs, auch der Erklärung. Matthias, wie hast du diesen Moment erlebt? Also dieser Moment, als euch klar war, Scheiße, das hat ja richtig gut funktioniert und wir kriegen sogar noch mehr Geld zusammen, als wir eigentlich geplant hatten. Das Ding ist jetzt wirklich Realität und jetzt müssen wir liefern.
Ja, erstmal war es natürlich irgendwie total überwältigend. So, man, es ist meistens immer so ein bisschen surreal. Man denkt sich so, okay, kann das jetzt wirklich sein? Haben wir es jetzt wirklich in so kurzer Zeit schon das Ziel erreicht? Mhm. Und ja, dann ab dann haben wir eigentlich nur noch versucht, so, okay, was können wir jetzt wirklich, dass unser großes Ziel erreichen von den 350.000, dann müssten wir ja gar keinen Publisher mehr dazu holen, so. Und das war dann eigentlich so, also erstmal war natürlich diese Freude und dann war eigentlich schon klar das Ziel, so, okay, wir können noch viel mehr erreichen. Aber ja, meistens ist man erstmal so, okay, was passiert hier? Also, es war schon sehr, sehr cool, der Moment.
Völlig surreal, oder? Ja. Kann ich mir vorstellen.
Ja, total.
Wann versteht man das denn? Und kommt dann auch so dieses Gefühl von Druck, so nach dem Motto, so, oh Mist, jetzt müssen wir ja wirklich abliefern. Also ich meine, natürlich anders als bei einem Publisher und man will ja auch das machen, aber so die Erwartungshaltung ist ja dann schon auch da, wenn das dann halt das Dreifache an Budget einnimmt, oder?
Ja, so kurz, so einige Wochen nach der Kickstarter, als man dann wieder sozusagen nüchtern geworden ist von den ganzen...
Vom Tequila, ich habe es genau gesehen.
Ja, also von den Glückshormonen natürlich. Ja, dann hat man schon gemerkt, so, okay, jetzt haben wir hier 7.500 Leute, die natürlich auch dementsprechend jetzt auch ihr Produkt haben wollen. Mhm. Und das wurde tendenziell immer größer, der Druck eigentlich so. Vor allem, wenn man dann halt weiß, so, man schafft es nicht zum richtigen Zeitpunkt. Und dann schafft man es wieder nicht zum richtigen Zeitpunkt, dann wird der Druck immer größer. Ja, das ist auf jeden Fall der Nachteil an Kickstarter.
Und dieses Pledge Goal mit 350.000 war ja dann, dass ihr ab dem Moment independent bleibt, also das wirklich komplett Indie macht. Davor war immer der Plan, dann auch mit der Version, die dann dadurch entsteht, zum Publisher zu gehen. Verstehe ich das richtig?
Genau.
Genau.
Ja, das war wahrscheinlich auch nochmal ein Ansporn, oder? Also so genau dieses Ziel auch zu erreichen, was sicherlich auch für die Community irgendwie ein reizvolles Ziel war. Also zumindest ging es mir so, dass ich dachte, ja, das ist doch viel sympathischer, da jetzt noch diese 350.000 zu knacken, als jetzt irgendwie nochmal irgendwie 2 Tiere mehr oder so. Also ich glaube, dass ihr da der Aufbau der Kickstarter-Kampagne, du hast gesagt, ihr habt ein Jahr in diese Kickstarter-Kampagne gesteckt.
So Pi mal Daumen muss es gewesen sein, ja.
Das ist echt krass. Ich glaube, das wird oft unterschätzt, wie viel Arbeit auch so eine Crowdfunding-Kampagne im Endeffekt bedeutet, die eigentlich ja nicht dazu dient, irgendwas am Spiel zu machen. Also in der Zeit ist ja noch keine Zeile programmiert, wenn man nur auf Kickstarter sich darauf so fokussiert, oder?
Ja, wobei, also ein großer Teil war natürlich auch die Demo da fertig zu kriegen. Da ist schon was auch am Spiel passiert und den Trailer. Aber ja, auch sehr viel einfach Community-Arbeit, gucken, was für Kanäle gibt es so, wo können wir die alle bedienen und wie machen andere das und so weiter und so fort. Also sehr viel extra Arbeit einfach, ja.
Wie ging es denn dann weiter? Also ihr hattet dann euch wieder so realisiert, das ist jetzt Realität, wir sind ein Indie-Studio, dann geht es ja an das ganze Thema Firmengründung. Magst du da mal so ein bisschen beschreiben, wie so diese Phase war, zur Independent, zum Indie-Studio zu werden?
Ja, also prinzipiell gegründet waren wir sogar schon vorher, weil wir auch da nebenher schon so ein paar kleinere Auftragsarbeit und sowas gemacht haben, aber da eben nur als Auftragsarbeitsschmiede und nicht wirklich als Indie-Studio. Das kam dann danach.
Also auch schon im Gaming-Bereich oder alles Mögliche?
Auch Gaming, aber auch Webkram und alles, was so irgendjemand von uns gerade konnte und wofür es Geld gab.
Verstehe.
Danach haben wir dann erstmal angefangen zu überlegen, wie machen wir das jetzt eigentlich, wie strukturieren wir das, wenn wir wirklich alle Vollzeit hier im Büro sitzen, was brauchen wir da, was machen wir da, haben dann auch Seneca dazugeholt als Producerin, die so ein bisschen das Ganze drumherum managt, was auch so ein bisschen, riskant irgendwie war, wussten nicht genau, können wir jetzt wirklich jemanden einstellen, sind wir jetzt eine Firma, die Leute einstellt, das war irgendwie ein großer Schritt, aber es hat dann echt super geklappt. Ja, also es war schon irgendwie eine lange Umgewöhnungsphase. und wir sind da so ein bisschen dann reingerutscht. Es gab gar nicht so den einen Punkt, dass wir gesagt haben, alles klar, jetzt sind wir wirklich ein Studio.
Habt ihr da nochmal komplett von vorne angefangen oder konntet ihr die Sachen, also ihr hattet ja schon so eine Art Vertical Slice oder sowas. Sowas hattet ihr ja schon fertig für die Kickstarter. Das heißt, da konntet ihr dann direkt weitermachen und sowas wie Büro oder so, ihr musstet jetzt nicht alles komplett machen, sondern ihr wart schon irgendwie als Team zusammen und habt schon miteinander gearbeitet.
Genau, ja.
Das also war dann schon vorhanden. Okay. Was wäre denn so euer Plan B gewesen, wenn es jetzt mit dem Kickstarter nicht geklappt hätte? Habt ihr da mal drüber euch Gedanken gemacht?
Ja, das war, also wenn es so gar nicht geklappt hätte, wäre es natürlich auch danach mit Publisher-Gesprächen schwieriger geworden, wenn man einmal so sieht, man kriegt nicht mal 100.000 zusammen, offenbar gibt es kein Interesse an diesem Spiel. Das war schon, da haben wir lange überlegt, ob wir das wirklich uns trauen sollen oder nicht. Irgendwann haben wir einfach gesagt, scheiß drauf, machen. So wirklich einen Plan B gab es da, glaube ich, gar nicht. Dann hätten wir echt nochmal gucken müssen, dass wir weiter Auftragsarbeiten machen, worauf wir aber auch alle eigentlich nicht wirklich Bock hatten. Also, nee, ja.
Verstehe ich.
Ja. Das wäre schwierig geworden wahrscheinlich.
Ja, oft gibt es ja dann nochmal so zweite Chancen, dass man halt noch weiterentwickelt und dann vielleicht nochmal mit einer anderen Version oder so auf Kickstarter nochmal geht oder dann wirklich nochmal über Publisher. Aber ja, es hat ja funktioniert. Und ist das dann erstmal ein befreiendes Gefühl, so viel Geld auf dem Konto zu haben und zu wissen, okay, wir können jetzt einfach auch mal uns da ein Jahr oder zwei Zeit nehmen und wir müssen uns nicht darüber Gedanken machen, ob jemand seine Miete zahlen kann. Also ist das eher befreiend oder ist das so irgendwie auch belastend? Also das ist ja jetzt nicht gewöhnlich, irgendwie eine Viertelmillion Euro auf dem Konto zu haben dann auf einmal. Ja.
Das war schon krass. Das ging dann auch irgendwie recht schnell. Ein paar Wochen, nachdem die Kampagne zu Ende war, hatten wir auf einmal 300.000 Euro auf dem Konto. Das hat man schon nicht jeden Tag. Also das war schon auch wieder ein sehr surrealer Moment, dass man auf einmal eine sechsstellige einen Kontostand hatte.
Ja.
Aber ab da hieß es dann eben auch, die Uhr tickt. Da kam mir dann...
Genau.
Also ja. Als dann irgendwann der Moment kam, dass man mal wieder fünfstellig wurde, da hat man schon so ein bisschen Angst bekommen. Oh oh, wie lange reicht das denn jetzt noch?
Und auch die Kalkulation, oder? Stelle ich mir irgendwie, man muss ja dann so rückwärts denken irgendwie.
Ja.
Also man ist es ja irgendwie so als Dienstleister oder Auftragsarbeit gewöhnt, man arbeitet und kriegt dann sein Geld und dann auf einmal muss man rückwärts denken. Hattet ihr irgendwie Erfahrungen, habt ihr euch da gut vorbereitet gefühlt? Oder hattet ihr das Gefühl, gut vorbereitet zu sein? So, ihr musstet ja alles gleichzeitig machen. Das erste Mal Indie-Studio, das erste Mal Spiel entwickeln, das erste Mal Firma gründen, das erste Mal Leute einstellen. Ja. Ich meine, ich habe ja auch mal eine Firma gegründet und ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass da viele Sachen so auf einmal zuerst stattfinden. Und gleichzeitig muss man aber ja noch kreativ sein und das Spiel machen. Wie habt ihr euch da so zusammengefunden?
Ja, das war teilweise nicht einfach. Also wir haben einfach immer geguckt, dass wir, es gibt ja zum Glück in Hamburg und auch Berlin eine große Indie-Community mit Leuten, die das schon ein paar Mal gemacht haben, dass wir da ja einfach mal uns umhören und irgendwie Rat holen von Menschen, die ein bisschen mehr davon verstehen als wir. Von uns ist eigentlich keiner irgendwie BWLer oder Businessmensch. Das heißt, ja, wir sind wirklich so komplett ins Dunkle gesprungen quasi und haben dann versucht, mit Leuten, die wir kennen oder die wir kennengelernt haben, dann dadurch ja, uns da hier und da Hilfe zu holen, damit wir irgendwie halbwegs vernünftig managen können. Aber ja, das macht schon nervös.
Ja, jetzt steht auf der Webseite, dass du als CEO fungierst und Programmierer. Bei Matthias steht für 3D-Artist dran. Habt ihr trotzdem alle so das euch immer wieder so gesellschaftermäßig zusammengesetzt und dann überlegt, wie es mit der Firma an sich so weitergeht? Oder wie habt ihr da von der Firmenstruktur, wie seid ihr da rangegangen?
Das haben wir am Anfang dann noch immer gemacht. Als wir noch dann dachten, komm, jetzt müssen wir professionell sein, da haben wir dann immer schön Gesellschafterversammlungen gemacht und geguckt, was alles so passiert ist und weiter passieren soll. Aber das ist dann irgendwie auch eingeschlafen, nachdem wir gemerkt haben, eigentlich sagen wir da auch das Gleiche, was wir in Tagesmeeting immer so sagen. aber trotzdem, genau, natürlich irgendwelche wichtigen Entscheidungen oder sowas treffen wir dann immer zusammen nochmal in Besprechungen oder sowas. Also es gibt jetzt keine super konkrete Struktur oder sowas.
Wir sitzen ja auch alle in einem gleichen Raum so, also man dreht sich im Prinzip nur um und dann wird eigentlich immer alles, also auch mit Cynica besprechen wir eigentlich alles filminterne auch. So, momentan geht das einfach noch ganz gut so.
In der Größe funktioniert das wahrscheinlich noch, gell? Ihr seid jetzt dann eben zu fünft, genau.
Ja.
Und ihr vier seid aber jetzt gleichberechtigt von der Firmenstruktur her.
Genau, ja.
Genau, ja. Spannend. dann ist in so ein paar Monate ins Land gegangen, ihr habt weiter fleißig an dem Spiel programmiert. Wie schildert mal so ein bisschen den Moment, vielleicht Matthias, du, wie, als ihr dann gemerkt habt, so, oh, vielleicht kriegen wir das doch nicht so in der Zeit hin. Also wie fühlt sich das an? Wie habt ihr da versucht zu reagieren oder wie habt ihr da reagiert? Diese Kommunikation dann mit der Community ist ja bei so einer Kickstarter-Sache, bei so einem Indie-Studio ja das A und O. Gab es da viele Diskussionen? Habt ihr hin und her überlegt? Schilder mal doch mal so ein bisschen.
Ja, das war natürlich schon immer, da haben wir immer schon ziemlich viel drüber geredet und wir hatten auch immer große Angst, so, weil wir halt von anderen Studios halt hören, so, okay, das Spiel wird verschoben und dann gibt's halt einen riesen Shitstorm und wir haben halt irgendwie von Anfang an versucht, halt immer komplett ehrlich zu sein, so, und haben halt dann gesagt, so, das ist das Problem und deshalb dauert's halt auch länger und ja, letzten Endes haben wir dann auch immer versucht, halt ein Video zu machen, also, dass wir uns halt auch immer persönlich zeigen, dass wir halt persönlich mit den Leuten reden. Und letzten Endes war dann die Reaktion bei den Leuten halt immer total positiv. Also damit hätten wir nicht gerechnet am Anfang, dass es dann so, dass die das so nett aufnehmen. Wir haben halt auch das Gefühl, dass wir so eine extrem herzhafte Community haben. Also ich glaube, ganz anders, wie das bei anderen Spielen so ist, weil das halt auch das Spiel halt dementsprechend auch irgendwie friedlicher, ruhiger ist und so. Aber natürlich wurde das dann pro Verschiebung, natürlich wurden wir halt immer ein bisschen nervöser. Aber ja, wir haben halt einfach versucht, immer so komplett ehrlich zu sein.
Tobias, vielleicht magst du uns mal so ein bisschen erklären, wie überhaupt so Verschiebungen zustande kommen. Also ich meine, jeder, der schon mal kreativ irgendwie gearbeitet hat, kann das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man das gar nicht oft genug vielleicht so ein bisschen schildern kann, auch aus eurer Innenperspektive. Wie entstehen solche Verschiebungen? Natürlich war das euer erstes Spiel und natürlich ist sowas immer schwer abzuschätzen, aber kannst du das mal so ein bisschen bildlich beschreiben, wie man an so einen Punkt gelangt, dass man sagt, wir müssen nochmal verschieben, wir müssen nochmal umbauen, wir müssen nochmal irgendwie, wir brauchen noch mehr Zeit.
Ja, also ja, der erste Termin kam eigentlich nur daraus zustande, dass wir uns irgendwann mal überlegt haben, was für Features könnten alles so ins Spiel, was braucht man alles für, alles klar, hier Fischsteuerung braucht man 2 Wochen für, Vogelkamera braucht man 3 Wochen für und keine Ahnung. So ganz grob gesagt, alles klar, so viele Wochen für irgendwelche Features. Und das haben wir dann genommen, da nochmal 30% oder was Zeitpuffer drauf gerechnet, weil man ja doch irgendwie alles Mögliche vergisst. Und dann kam da eben März 2018 raus, das war der Termin, den wir bei der Kickstarter angegeben haben. Und ja, wenn man dann anfängt, wirklich zu arbeiten, merkt man dann, oh, guck mal, Fischsteuerung, daran hatte ich ja gar nicht gedacht, das braucht vielleicht doch 4 Wochen und nicht nur 2. Und dann funktioniert auf einmal irgendwas mit dem Switchen oder sowas nicht, oder mit der Kamera oder mit irgendwas anderem. Und man merkt immer nach und nach, diese ganzen Sachen, die man eigentlich gesagt hat, sollten in der Woche fertig sein, brauchen auf einmal 1,5 oder 2 Wochen oder noch länger.
Und, also ohne, dass jetzt groß Probleme auftauchen, oder?
Einfach auch, merkt. Genau. Ja, das Ding, was in der Woche da war, war halt noch nicht gut genug. Das war noch viel zu hakelig und komisch. Da müssen noch ein paar Tage rein, was man eben vorher einfach super schwer abschätzen kann. Wenn man einfach nur so ganz, ganz grob weiß, alles klar, es soll irgendwie so eine Art von Steuerung werden. Ich denke jetzt mal, das dauert so und so lange. Und wenn man dann wirklich reingeht und sich die Details anguckt, merkt man, da steckt nochmal eine ganze Menge mehr hinter, als man eigentlich dachte. Und ja, das passiert dann eben bei sehr vielen Sachen. Und irgendwann merkt man dann, 3/4 der Zeit sind um, aber erst 1/4 der Features. Das passt wohl nicht mehr.
Und gerade das berühmte Polishing, Tobias, oder?
Ja, wahrscheinlich, genau.
Das ist auch so ein Ding, ja. Dass es sich halt gut anfühlt und nicht einfach nur funktioniert.
Ja, genau. Man sagt ja immer, in den letzten 20% der Zeit steckt man 80%, in den letzten 20% der Features steckt man dann 80% der Zeit rein, weil einfach die groben Prototypen von allen möglichen Sachen gehen schnell und alles läuft erstmal und dann geht es eben daran, alles wirklich schön und flüssig zu machen und dann muss man ja an alle möglichen kleinen Details rein und die Feinheiten daraus schleifen. Und das dauert eigentlich jedes Mal viel, viel länger, als man denkt.
Ja. Und wenn man so drinsteckt in so einem Projekt, Matthias, hat man da diese Gefahr von diesem berühmten Feature-Creep, dass man halt bei der Entwicklung merkt, oh, das wäre doch cool, wenn sich das so und so steuern würde. Oder das wäre doch toll, wenn man das Feature noch einbaut. Oder diese Idee. Einerseits will man das doch, weil man ja beim Machen wahrscheinlich auch oft erst die richtig guten Ideen hat. Aber andererseits muss man aber doch eigentlich verhindern, dass man sich ständig wieder neue Aufgaben stellt, oder? Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, also das haben wir uns, dadurch, dass wir halt alleine sind, also da kein Publisher haben, haben wir dann natürlich auch das wahrgenommen, wenn wir merken so, okay, irgendwie das Feature muss jetzt einfach rein, so, das ist halt einfach, das bringt halt so und so viel dazu zu dem Spiel. Aber natürlich haben wir dann meistens schon immer ziemlich viel diskutiert. Und meistens, glaub, ich bin zum Beispiel immer eher derjenige, der dann sagt so, ja, nee, lass uns lieber weniger machen so. Und aber wir haben halt auch viele Sachen dann noch so mit reingenommen, weil wir halt ja gemerkt haben, dass es halt einfach das Spiel halt viel besser macht. So.
Na, das letzte Tier und neue halt, Feature, der Wurm, kam noch 2 Wochen vor Release rein. Also.
Stimmt. Also ich ein paar Tage nicht dabei
war. Ja, stimmt. Da war Obi kurz ein paar Tage nicht da und dann haben Cindy und sich und gedacht, guck mal, so ein kleiner Wurm versteckt in Vasen wäre doch witzig und das schnell noch eingebaut.
Ja.
Ja, das passiert schnell.
Ja. Das hat ja Vor- und der Nachteil, wenn man Indie-Studio ist, gell? Wenn man dann so einen Publisher hat, der dreht dann, glaube ich, den Hahn noch mal ein bisschen enger zu und sagt, nee, muss jetzt raus oder so.
Ja, ja, definitiv.
Wobei ihr das im Endeffekt ja eigentlich auch hattet, diesen Druck, oder? Ich meine, ihr hattet ja sicherlich jetzt keinen Bock, noch selber Geld draufzulegen. Also irgendwann ist ja dieser Abgabestress dann sowieso gegeben, dass man irgendwann raus muss, wenn dann das Budget ausgeht, kann ich mir denken.
Ja, auf jeden Fall, genau. Das war immer so die große Angst am Ende, dass wir gar nicht mehr genug Budget haben, um das Ding eigentlich fertig zu kriegen. Dann mussten wir noch nach der Kickstarter nochmal Investoren teilweise dazu holen oder mit irgendwelchen Fördermitteln. Um uns Fördermittel zu bewerben. Weil so ganz hat es dann eben doch nicht gereicht. Aber ja.
Wenn ihr jetzt mal so drauf blickt, wie das Spiel jetzt ist und wie es am Anfang war, eure Idee und so weiter. Ich meine, es gibt ja Trailer, man konnte das ja auch verfolgen, so ein bisschen die Entwicklung. Der Wolf zum Beispiel hat sich geändert, da hatten wir ja auch bei der GameStar mal kurz noch ein falsches Headerbild drin. wie stark unterscheidet sich das finale Spiel jetzt von dem, was eure Ursprungsidee war? Also jetzt auch mal so ein bisschen selbstkritisch, wie viel kann man überhaupt so eine Vision, wie ihr sie hattet, komplett umsetzen? Oder sagt ihr, nein, es ist immer nur eine Annäherung, so eurer Erfahrung nach?
Ja, ist wahrscheinlich generell immer nur eine Annäherung. Ganz am Anfang hat man nur so eine ganz grobe Idee, das soll dieses Ding werden. Und eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, wie man denn da überhaupt hinkommt oder was genau das ausmacht, was man gerade im Kopf hat. Man hat das ja meistens so ein bisschen abstrakter im Kopf. Und weiß so gar nicht klar runtergebrochen auf Features oder sowas, was eigentlich genau das Besondere jetzt ist. Da muss man sich dann irgendwie rantasten. Ja, da gibt es bestimmt auch noch einige Sachen, die wir irgendwann mal haben auf der Strecke liegen lassen, die einfach noch mehr Zeit und Arbeit vertragen können.
Habt ihr so ein Lieblingsfeature, was irgendwie rausfliegen musste, wo ihr sagt, das hätte ich ungemein gern drin gehabt, so ganz persönlich, aber hat es nicht geschafft?
An dem Maulwurf habe ich noch recht lange gesessen. Der sollte eigentlich, hatten wir mal eine Weile versucht, wirklich eine unterirdische Steuerung hinzukriegen, dass er quasi so ein bisschen wirklich in die Erde abtaucht und dann da sich bewegt. Jetzt im finalen Spiel bleibt die Kamera dabei eben über der Erde und er buddelt sich nur unter irgendwelchen Dingen her. Da hatten wir vorher mal gedacht, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn man wirklich so in eine unterirdische Welt abtauchen würde. Aber da haben sich so viele neue Probleme aufgetan. Unter anderem einfach, dass man überhaupt nicht mehr wusste, wo man überhaupt ist. Weil unter der Erde ist es halt dunkel. Und es gibt nur Erde um einen herum. Also das hat alles nicht so funktioniert, wie wir das eigentlich vorgestellt hatten. Das mussten wir dann irgendwann aufgeben.
Also fürs nächste Spiel vielleicht ein reines Maulwurf-Game.
Mal sehen, ja.
Matthias, bei dir?
Ja, also der Maulwurf, das war natürlich schon bitter, dass wir das dann streichen mussten. Gerade überlegen.
Also kann auch ein Modell sein oder so, wenn du bist ja eher dann in dem 3D-Bereich.
Das ganze Matheun Village, was du noch gebaut hattest.
Oh ja, stimmt. Ja, also ja, die Anfangsidee war, dass die Welt mehr so wird wie so ein großer Dschungel so in der Richtung. Es hat sich so ein bisschen storybedingt und auch vom Gameplay her so ein bisschen verändert. Das fand ich dann schon ein bisschen, irgendwann schon ein bisschen schade, dass es halt nicht mehr so dieser große Dschungel wurde, halt so. Es gibt natürlich schon noch Dschungel in unserem Spiel, aber eher so vereinzelt kleiner. So. Das fand ich dann schon irgendwann schade, aber Das wäre jetzt so, was mir gerade so einfällt. Aber es ist, was uns eher so ein bisschen, was glaube ich uns allen so ein bisschen geht, ist, dass wir noch gern mehr Zeit gehabt hätten in das Polishing der einzelnen Tiere, so dass die halt noch ein bisschen, dass die halt so richtig smooth sind, so, dass man sich so denkt, so, boah, krass, das bewegt sich butterweich so. Das ist eigentlich eher so das Ding, wo wir gern noch mehr Zeit reingesteckt hätten. Ja, aber jetzt konkret extra Feature, weiß ich jetzt gerade, fällt mir jetzt nichts mehr ein.
Dann vielleicht ein bisschen anders noch formuliert, wenn ihr jetzt so mit dem Erfahrungswert, den ihr jetzt habt, mit dem Post-Launch, was würdet ihr euch selbst raten, wenn ihr jetzt quasi an die Leute sprechen könntet, die ihr wart, als ihr die Kickstarter-Kampagne startet? Also was wäre so euer Erfahrungswert, den ihr jetzt euch gerne selber mitgeben hättet? Was war euer wichtigstes Learning, wie man so schön auf Neudeutsch sagt?
Puh. Was ist das wichtigste Learning? Ja, wahrscheinlich zum einen einfach auch die Vision klar machen und gucken, ist das, was ich gerade hier baue, in line mit der Vision oder nicht? Und dann halt entscheiden, ob es das wert ist, da so viel Zeit reinzustecken. Jetzt Stichpunkt Maulwurf, da sind einige Wochen draufgegangen wahrscheinlich. Mhm. Und haben am Ende wirklich einfach das Spiel nur schlechter gemacht. Also da immer gucken, dass man das Ziel im Auge hat. Was gibt es sonst? Wahrscheinlich einfach viele, viele kleine Learnings, wie man an Dinge rangeht. Also wie man bestimmte, sei es jetzt Projektmanagement-Sachen, besser aufteilt und managt und angeht. Oder wie man bestimmte Features umsetzt oder sowas. Also da haben wir unglaublich viel gelernt. Gerade auch, weil es uns das erste Projekt mit der Unreal Engine 4 war. Mhm. Also einfach allein auf diesem ganzen, wie genau mache ich bestimmte Dinge? Bereich, da werden wir, glaube ich, im nächsten Projekt deutlich schneller sein, einfach die ganzen Grundlagen aufgebaut zu haben.
Ich glaube auch generell, dass wir mehr, also was wir gelernt haben, dass wir mehr in der Planung generell, also dass wir weiter denken müssen. Vor allem so, wir hatten halt relativ viele Probleme mit der Story, also die haben die halt relativ oft umgeschrieben und da hätten wir, glaube ich, noch mehr das weiter im Voraus planen müssen oder vielleicht auch mehr Prototypen machen, damit wir schon früher wissen, funktioniert das, wie wir die Story so erzählen, besser. Weil wir, da haben wir manche Sachen zu spät gemerkt, dass es halt so nicht funktioniert. Und da sind sehr viel Zeit drauf gegangen, das dann nochmal umzuschreiben und dann auch teilweise waren die Sachen dann schon implementiert, musste man dann halt nochmal neu implementieren. Und ich glaube, ja, einfach mehr Zeit in die Planung stecken.
Gut, dann war euer Spiel dann irgendwann an dem Punkt, dass ihr gesagt habt, jetzt können wir es auf Steam releasen, an Xbox und an PlayStation schicken. Dieser Moment wurde ja auch wunderbar eingefangen von unseren Kollegen von Sebastian und Co. bei Game 2. Den Bericht habe ich mir natürlich auch gleich angeschaut, weil einige auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, du hast ein kleines Cameo in diesem Beitrag. Die Kollegen waren bei euch. Und haben das so ein bisschen eingefangen, wie ihr da den Startknopf quasi drückt und dann auch die Reaktionen, als dann die ersten Tests und so weltweit kamen. Das stelle ich mir auch einen ganz leicht gruseligen Moment vor, ehrlich gesagt, wenn man dann da sitzt und auf einmal ist dieses Spiel nicht nur an der Öffentlichkeit, sondern halt auch in den Augen der Kritiker und das macht ja schon viel aus, für die Außenwirkung dann, ob welche Bewertungen. Also man kann ja Zahlenwertungen gut oder schlecht finden, das will ich jetzt gar nicht groß thematisieren, aber dieses Ding, dass dann irgendwann da eine Zahl drunter steht, ich finde es genauso gruselig wie ihr, glaube ich. Aber vielleicht wollt ihr diesen Moment nochmal so ein bisschen beschreiben, wie sich das angefühlt hat.
Ja, total. Also das ist echt, vorher weiß man immer, okay, das ist das Produkt, es gibt noch diese und jene Schwächen und diese Stärken und ich kann nochmal ein bisschen an Dingen irgendwie schleifen. Mhm. Und dann in dem Moment, wo man es abschickt, hat man es nicht mehr in der Hand, da ist es halt raus. Und dann muss man warten, was Leute sagen und bis dahin eigentlich zittern und bangen. Das macht einen schon echt extrem nervös. Also ich weiß gar nicht, als dann die ersten Reaktionen kamen und die ersten auch Presse-Reviews und sowas und die halbwegs positiv ausgefallen sind, das war schon extrem erleichternd. Also es hätte auch sehr schief gehen können. Gerade Lost Ember ist ja nicht unbedingt das typische Spiel für jeden. Ist halt so ein bisschen entspannter, ein bisschen relaxter, eine Adventure-Experience. Wenn jetzt die ersten Tests nur von Leuten gekommen wären, die aber eigentlich lieber Call of Duty spielen, hätten die es wahrscheinlich sehr zerrissen. Und da hatten wir dann immer sehr Angst vor, dass die Leute einfach viel zu wenig sich darauf einlassen oder viel zu viel Action erwarten oder was auch immer. Ja, das war schon sehr erleichternd, dass wir dann gesehen haben, okay, es kommt doch ganz gut an.
Ja, und auch die ersten Streams, oder, Matthias? Ihr habt ja, glaube ich, auch ja. Zugeschaut, wie die ersten Leute gestreamt haben und dann auch wirklich ein Tränchen im Auge hatten. Das stelle ich mir dann wiederum sehr befriedigend vor, wenn man sieht, dass das Spiel, was man gemacht hat, auch Emotionen wecken kann.
Ja, da war ich gerade in einem anderen Stream mit.
Ach, stimmt.
Habe halt den Chat da gerade begleitet und war im Nebenraum und habe dann halt so, ja, er hat am Anfang halt gespielt und dann habe ich irgendwelche Schreie von drüben gehört vom Zimmer, dachte so, was ist denn jetzt los so? Und dann war der Stream vorbei und dann meint so, ja, er hat jetzt gerade zu Ende gespielt und er hat einfach vor der Kamera geweint und das war so krass und ja, und ich dann so, oh, ich will das auch sehen und das war schon echt, ja, eines der schönsten Momente.
Ja. Jetzt gebe ich euch mal die Chance. Ihr dürft jetzt auch mal meine Kritik kritisieren. Ich meine, ihr habt ja da auch eingefangen. War wirklich witzig zu beobachten, mal Leute zu sehen, wie sie live drauf reagieren, ja. Wie ich über sie kritisiere. Schießt mal los. Also wart ihr zufrieden mit den Kritiken? Jetzt nicht nur speziell mit meiner, aber vielleicht auch, habt ihr da irgendwas auszusetzen? Eure Chance.
Ja, insgesamt, glaube ich, sind wir schon ganz zufrieden. Also es gibt natürlich hier und da dann Dinge, wo wir sagen, ja, das war Absicht, dass es so ist oder wir wollten das gar nicht anders machen. Und ja, einfach ein paar Stellen, wo einige Leute hier und da dann einfach nicht ganz verstehen, was wir eigentlich haben wollen. Das war jetzt nicht bei deiner Review so, aber eine andere, die uns ziemlich zerrissen hat, war einfach wirklich von jemandem, der gefühlt die ganze Zeit irgendwas erschießen wollte oder sowas. Und dann hat er Lost Ember gespielt. Mhm. Und da denkt man dann auch, komm schon, du weißt doch so ungefähr, was das für ein Spiel ist. Versuch doch mal, dich da reinzuversetzen, was die Leute damit erreichen wollten. Ja, aber insgesamt, die ganzen Schwächen, die meistens so aufgezählt werden, die sind uns natürlich bewusst, dass irgendwie hier und da schon noch mal ein bisschen mehr zu tun sein könnte. Das hätten wir natürlich auch gerne so umgesetzt. Aber im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, recht zufrieden mit den Reviews und den Tests, die so rauskamen.
Mhm. Solange es fair ist,
ja.
Oder?
Genau, ja.
Also wenn man es selber ist, auch nachvollziehen kann. Ja.
Das
ja.
ist immer das Ding. Nicht einfach nur sagen, das Ding ist scheiße, sondern das Ding ist scheiße, weil das und das und das, dann ist es schon wieder ganz anders. Wenn man es irgendwie begründet und nachvollziehbar schildert, ist auch eine schlimme Kritik ja gar nicht so schlimm. Für mich zumindest immer. Ich muss nur ja. nicht das Gefühl haben, dass er mich einfach nur zerreißen wollte. Sondern,
ja. ja. Ich finde es als Kritiker auch halt immer wichtig, dass man einem Spiel nichts ankreidet, was es selber gar nicht will. Ja. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Bei eurem Spiel war es jetzt so, dass ich diese Tierverwandlungen total interessant und mechanisch super spannend fand. Aber wie du schon gesagt hast, man hat dann in vielen Kritiken bei meiner auch halt gelesen, so, dass die so ein bisschen zum Selbstzweck sind. Die machen zwar Spaß und sie sind auch irgendwie interessant, aber bringen die Story und oder das Gameplay jetzt nicht wirklich gravierend weiter. Fandet ihr das unfair? Fandet ihr das gerechtfertigt? Oder wär das jetzt auch was gewesen, wo ihr gesagt hättet, wenn wir jetzt noch mal ein Jahr Zeit gehabt hätten, hätten wir das auch ganz anders gemacht?
Nee, also ich glaube, Puzzle oder sowas eingebaut hätten wir dann auch nicht. Vielleicht hätten wir noch hier und da ein paar Stellen gemacht, wo das nochmal ein bisschen anders benutzt wird oder sowas, aber wirklich Puzzle in dem Sinne wollten wir von Anfang an nicht machen. Einfach auch, weil wir selbst häufig finden in solchen Puzzle-Spielen, dass es dann einfach schnell nervig wird, wenn es irgendwie, ja, hier nochmal den Stein darunter kippen und dann kann ich drüber laufen oder was auch immer. Das wollten wir gar nicht. Wahrscheinlich hätten wir dann wirklich nur so ein, zwei Stellen gemacht, wo man nochmal ein bisschen irgendwelche Aktionen mit den Tieren machen kann oder sowas, aber das, ja.
Ja. Ja, es ist ja auch oft meist mit noch mehr Aufwand verbunden, so. Also solche Stellen, die dann halt wirklich auch gewisses Können halt erfordern vom Spieler, muss man halt dann auch dementsprechend 3-4 Mal mehr testen, weil dann, wenn das dann nicht funktioniert in dem Moment, ist dann halt der ganze Spielfluss halt extrem unterbrochen und da war uns halt bewusst, so dass wir halt wirklich mehr auf die Atmosphäre und auf die Story halt gehen und da unsere größte Arbeit reinstecken, weil wir halt wussten, so, wir schaffen einfach nicht beides so. Also an manchen Stellen haben wir es dann halt auch noch, haben wir eben noch mehr eingebaut wo man halt noch mehr von den Eigenschaften von den Tieren halt benutzen muss. Ja, aber das ist dann auch immer so eine Art Zeitfrage auch. Aber es war halt von Anfang an eben auch nicht als Puzzler gedacht. So.
Nee, klar, das hat man ja gemerkt.
Tobi schon meinte, ja.
Was ich super interessant fand, war in den Kommentaren auch unter meinem Review dann zum Beispiel so die Ansage, dass dann manche Leute geschrieben haben, ja, aber du musst doch auch bedenken, oder in den Diskussionen war dann das Thema, man muss ja auch bedenken, dass das Spiel gerade mal von 5 Leuten gemacht worden ist. Das kann man doch gar nicht vergleichen mit einem Assassin's Creed, wo 200 Leute dran arbeiten. Fand ich total interessant, aber andererseits auch wieder eigentlich nicht gerechtfertigt, weil ja im Endeffekt das Spiel ja trotzdem neben anderen Spielen bestehen muss. Wie seht ihr das dann? Fühlt ihr euch da auch irgendwie unfair behandelt von Seiten von Kritikern oder von Reviews, wenn ihr sagt, ja, aber wir sind doch nur 5 Leute, wie sollen wir das denn machen in der Zeit? Andere Studios sind viel größer, oder wie geht man da aus Entwicklersicht mit um?
Nee, also das finde ich eigentlich gar nicht so. Also ich denke auch, das Spiel ist halt am Ende da und dann macht es Spaß oder nicht, und ob da jetzt 10.000 oder 10 Leute gearbeitet haben, ist im Endeffekt nicht so wichtig. Ja, höchstens halt noch, wenn man es jetzt mit Spielen wie Assassin's Creed oder sowas vergleicht, kann man ja höchstens den Preis oder sowas noch mit reinnehmen, theoretisch, und so ein Preis-Leistungs-Ding machen. Aber jetzt von der Arbeit, die da reingekommen ist, finde ich, hat das in so einem Test nicht wirklich was verloren. Kann es natürlich erwähnen, nee, und sagen, ja, dass es irgendwie cool ist oder so. Aber im Endeffekt kommt es ja bei dem Test darauf an, den Leuten zu sagen, das ist was für dich oder nicht. Und da...
Ja, und im Endeffekt, Matthias, liegt es halt auch am Studio selbst, zu wissen, was man mit seiner Manpower oder mit seinen Ressourcen halt einfach hinbekommt und was nicht, oder? Also ich meine, das gehört da ja dann auch da schon dazu, damit umzugehen zu können.
Ja, genau, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Es ist ja irgendwie auch die Verantwortung von jedem selber, dass man halt einfach mal realisiert, was kann man eigentlich schaffen, und wenn man ein kluges Konzept hat, dann kann man das auch so gut hinkriegen, dass es halt qualitativ sich halt gegenüber einem AAA-Titel auch behaupten kann. Und viele Studios überschätzen sich halt so. Also ich meine, da würde ich uns jetzt nicht rausnehmen, aber es ist halt schon, ab und zu dachten wir uns schon so, sind wir eigentlich bescheuert, dass wir so ein Spiel machen, wo du halt 15 verschiedene Charaktere steuern kannst, so. Das würden wir wahrscheinlich beim nächsten Projekt auch ein bisschen
bewusster angehen, zumindest.
Ja, zurückschrauben und halt bewusst, genau.
Ja, ich meine, vielleicht magst du noch aus deiner Sicht ein bisschen zu der Grafik und so wählen. Also ich meine, ich habe oft das Gefühl, so gerade Indie-Studios gehen halt ganz gerne in den Pixel- oder in den Low-Poly-Look oder in eine stilisierte Ecke, wobei ja Pixel-Grafik und reduzierte Grafik nicht unbedingt gleich heißt, dass man weniger Zeit dafür braucht. Aber war das auch eine bewusste Entscheidung bei euch, diesen Stil so zu wählen, oder war das eher eine visuelle Entscheidung?
Ja, es war auf jeden Fall auch aus Zeitgründen natürlich, nicht unbedingt aus Zeitgründen, weil eigentlich war das ja schon sehr aufwendig, der Stil, in gewisser Weise so. Aber wir wollten natürlich auch ein bisschen rausstechen, also man will immer so ein bisschen rausstechen mit der Grafik. Und das war halt auch schon eben eine bewusste Entscheidung, dass es halt eher was Stilisiertes ist, also eher so, dass die Landschaft gut lesbar ist, dass man theoretisch auch nicht überschlagen wird von Details, sondern halt gewisse Stellen in der Welt einfach offensichtlich gut erkennbar sind und dadurch auch ein bisschen wirken wie Gemälde. So, das war eigentlich so unser Ziel dabei. Aber das ist für uns so ein kleines Studio schon eine Herausforderung auf jeden Fall.
Also ich war wirklich baff, was ihr in der Zeit mit der Manpower, oder Manpower klingt immer so männlich, mit euren Ressourcen hinbekommen hat. Also Hut ab vor dem, was es jetzt dann geworden ist. Die Preisspanne ist ja auch immer ganz spannend. Du hast ja gerade angesprochen, Tobias, so im Vergleich zu einem Vollpreistitel. Wie lange habt ihr überlegt, für wie viel ihr dieses Spiel verkaufen sollt? Ihr hattet ja keinen Publisher, der euch irgendwie geraten hat oder irgendwelche 1000 Marktstudien wahrscheinlich gemacht hat. War das ein Never-Ending-Story-Thema bei euch, oder war das von Anfang an klar, wie ihr da rausgeht auf den Markt?
Das war schon ein sehr langes Thema. Also
das denke ich mir.
Ja. Das war ja eine ziemlich lange Diskussion. Wir haben natürlich auch mit vielen, vielen Leuten da wieder gesprochen und auch mit einigen von den Publishern, mit denen wir Lost Ember damals noch gepitcht hatten. stehen wir auch noch ganz gut in Kontakt und haben einfach mal gefragt, was würdet ihr sagen, was wir für einen Preis da ransetzen sollen. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir das eigentlich diskutiert haben. Kam auch erst dann recht kurz vor Release dann wirklich die finale Entscheidung, okay, es werden jetzt 29 Euro werden. Ja, das war schwierig. Ist halt doch für ein kurzes Indie-Spiel schon ein halbwegs hoher Preis. Mhm. Aber irgendwann haben wir dann doch gesagt, ich würde das dafür bezahlen. Und von dem Feedback, das jetzt kam, finden Leute das offenbar auch nicht viel zu viel. Und dann haben wir den.
Seid ihr zufrieden jetzt mit den Verkaufszahlen so? Also ich meine, viel ist ja eigentlich schon abgedeckt durch die Kickstarter-Kampagne wahrscheinlich, oder? Also ich meine, das sind ja schon, die Hauptinteressenten sind ja wahrscheinlich schon abgedeckt durch so ein Crowdfunding, aber trotzdem rechnet man doch dann auch damit, dass da sich dann die Verkäufe auch entsprechend widerspiegeln, aber muss man wahrscheinlich anders bedenken, als wenn man jetzt halt direkt so mit einem Spiel rausgeht.
Ja, also insgesamt sind wir einigermaßen zufrieden, sage ich mal. Wir haben natürlich, man erhofft sich natürlich immer die Welt. Aber so insgesamt, wir hatten so ein kleines internes Tippspiel am Anfang, was wir so sagen, wie viel Einheiten wir am ersten Tag, in der ersten Woche und im ersten Monat dann so verkaufen. Und jetzt, wo die erste Woche vorbei ist, sind zumindest drei von unseren Tipps recht nah an dem, wo wir wirklich liegen. Mhm. Also insgesamt läuft, glaube ich, ganz gut. Jetzt nochmal abwarten, was dann nach einem Monat passiert, ob jetzt wirklich alles komplett wieder abflacht oder ob das jetzt ein bisschen noch so bleibt. Aber ja, es hätte auf jeden Fall deutlich schlechter laufen können. Mhm.
Ja. Und habt ihr schon, also wie früh habt ihr angefangen, über die Zeit nach Lost Ember nachzudenken? Also ich meine, gerade in den letzten Monaten hattet ihr ja schon angedeutet, dass ihr da sehr viel gearbeitet habt, wenig geschlafen habt, sehr viel in dieses Spiel noch gesteckt habt fürs Publishing. Wie viel Zeit hat man denn da überhaupt nachzudenken, was man danach macht, welches Spiel man danach macht, ob man noch ein Spiel macht und so weiter und so fort? Also wo findet das Platz und hat das Platz gefunden bei euch?
Ja, die letzten Monate eigentlich gar nicht mehr wirklich viel. Wir hatten schon irgendwann, ich weiß gar nicht wann, es war im Frühling, Sommer, so langsam mal angefangen zu sagen, oder ich glaube sogar noch davor, das war noch vor der GDC, wo wir im März waren. Da haben wir nicht schon so gesagt, was machen wir eigentlich, wenn das Ding mal fertig ist? Und so ein paar erste Konzeptideen in die Luft geschmissen. Und irgendwann dann im Sommer war es, glaube ich, im Juni oder so, kam dann durch diese Bundesförderungsgeschichte so ein bisschen Zeitdruck da rein. Da konnte man sich für so eine kleine Förderung schon mal bewerben. Und das wollten wir mit dem nächsten Projekt dann auch schon machen. Das heißt, da hatten wir dann nochmal so eine kurze Deadline. Ich meine, das war irgendwann Ende Juni. Und bis dahin mussten wir uns dann mal so grob in eine Richtung festlegen. Was wir dann auch gemacht haben, was dann auch geklappt hat, was wir eigentlich gar nicht gedacht hätten. Wir hatten damals so drei Ideen eigentlich, die in recht unterschiedliche Richtungen gingen und waren immer total hin und her gerissen, was wir jetzt machen. Und dann habe ich für alle diese drei Ideen so ein Konzeptdokument geschrieben. Und dann, als wir uns die alle mal durchgelesen hatten, war eigentlich von allen Seiten direkt klar, jetzt wo ich das so lese, ist dieses Konzept eigentlich das Coolste, lass das mal machen. Also ja, das kam dann irgendwie schneller als gedacht, dass wir jetzt zumindest so eine Richtung haben, in der wir, glaube ich, dann erstmal weiterentwickeln werden. Aber ob es dann wirklich dabei bleibt, wissen wir natürlich noch nicht. Müssen wir mal abwarten, ob die ersten Prototypen dann funktionieren und wann wir überhaupt damit anfangen können, Prototypen zu bauen. Jetzt erstmal machen wir ja noch Switchboard und VR-Modus und sowas für Lost Ember. Aber ja, so eine grobe Richtung haben wir zumindest schon mal, in die es gehen könnte.
Okay, aber Matthias, keiner von euch hat gesagt, sowas mache ich nie wieder mit. Tschüss. Ich gehe in Einzelhandel oder irgendwie sowas.
Nee, also da sind wir alle schon sehr motiviert, jetzt wieder weiterzumachen und auch eher in so eine Richtung wieder zu gehen. Also ja, aber das wird sich dann noch zeigen, was das jetzt letzten Endes dann wird für ein Spiel.
Wie steht ihr denn so rückblickend zu dieser Crunch? Also ich meine, wie gesagt, ich kenne das selber aus meinen Gründungsjahren, also lange vor dem Podcast habe ich auch eine Agentur ja mal gegründet und da hatten wir uns auch völlig selbst verausgabt, weil wir ja auch niemanden hatten über uns, der uns das gesagt hat. Wir hatten es halt einfach selber gemacht. Ich hatte jetzt so ein bisschen bei euch den Eindruck, dass ihr das halt auch gemacht habt und da wirklich Tag und Nacht in das Spiel gesteckt habt. man redet immer nur über Crunch, wenn es von oben quasi aufgefordert wird von großen Studios, aber gerade so ein kleines Indie-Studio neigt doch wahrscheinlich auch dann dazu, sich selbst irgendwie völlig auszubeuten, oder? Würdet ihr das auch so sehen oder ist das einfach, gehört das einfach dazu? Geht es gar nicht anders?
Ja, also das war jetzt auf jeden Fall, man will, man weiß halt, wenn ich jetzt noch irgendwie eine Nacht mehr reinstecke, wird das Ding noch doppelt so gut. Und dann macht man es einfach. Also da haben wir uns schon, da rutscht man irgendwie so ein bisschen rein, wenn man das Ding wirklich selbst entwickelt, glaube ich. Aber so krass, wie wir es jetzt bei Lost Ember gemacht haben, wollen wir es hoffentlich nicht nochmal machen. Also das war jetzt auch so ein bisschen dadurch noch mitgetrieben, dass es halt das erste Projekt war. Das ist jetzt so ein bisschen der Maßstab für uns. Das sollte halbwegs gut sein, damit Leute sagen, boah, auf das nächste Spiel von MoonEye habe ich voll Bock. Deswegen wollte man da halt besonders zeigen, dass man auch wirklich irgendwie was kann. Ich hoffe, in den weiteren Projekten, auch eben, weil wir natürlich hoffentlich besser planen können, dass nicht mehr ganz so schlimm wird. Das ein oder andere Wochenende ein paar Monate vor Release wird es wahrscheinlich trotzdem nochmal kosten. Einfach.
Das lässt sich nicht verhindern.
Ja, genau. Aber ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm, wie es dieses Mal war.
Aber mal sehen. Ist ja auch immer eine Frage, wie viel am Stück das ist, Matthias. Gell? Also wenn es mal ein paar Tage oder eine Woche ist, ist ja was anderes, als wenn es halt über Jahre hinweg geht.
Ja, also das war jetzt, wie gesagt, wirklich so ab März haben wir eigentlich ja kein Wochenende mehr gehabt. Und das ist einfach nicht gesund auf Dauer. Mhm. Und wir wollen ja auch im besten Fall noch ein bisschen wachsen. Und wenn man jetzt so ein kleines Team ist, dann geht das ja. Aber man kann das ja auch nicht dann seinen Mitarbeitern so zumuten. Also vor allem, wenn man halt dann merkt, so dass jemand anderes halt viel mehr arbeitet, dann ist es halt auch ein schlechtes Gefühl gegenüber den anderen. Mhm. Weil die dann merkt man so, okay, die arbeiten die ganze Zeit und arbeiten am Spiel weiter. Und die anderen müssen halt nach Hause gehen. Und es funktioniert dann in so einem in größeren Team dann auch einfach nicht mehr. Und ja, aber ja, wird sich zeigen.
Na, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr da mehr Wochenenden beim nächsten Spiel habt. Ich kann es euch nur raten, auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt dem Spiel auch zugute.
Wahrscheinlich,
aber ja. Tobias, dann kam doch diese Games-Förderungsgeschichte für euch jetzt eigentlich doch genau richtig. Auch wenn es jetzt eine Zitterpartie war, ob und wie das nächstes Jahr wird, aber so für euch vom Zeitpunkt her doch eigentlich genau richtig.
Ja, total. Also das ist echt perfekt, dass es tatsächlich jetzt noch geklappt hat. Ist jetzt genau so ein bisschen die Zeit wahrscheinlich, dass wir anfangen können, das Konzept ein bisschen auszuarbeiten, vielleicht irgendwelche Prototypen machen und dann so richtig loslegen damit. Mhm. Also mit der großen Förderung dann. Das war eigentlich echt schon, hätte kein viel besseres Timing sein können wahrscheinlich.
Ja. Und das Gute ist für uns, also es gibt ja auch noch diese Creative Europe Förderung und die kann man dann auch, wenn man schon ein erstes Projekt gemacht hat, was narrativ ist, da können wir dann auch unser Konzept einreichen für das nächste. Und da ergeben sich jetzt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, was schon echt cool ist.
Sehr schön. Toll, dann freue ich mich auf jeden Fall auf das nächste Spiel. Also das, was du gerade gesagt hast, dass Lost Ember dafür sorgt, dass man sagt, auf das nächste Spiel von MoonEye freue ich mich auf jeden Fall. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das habt ihr auf jeden Fall bewirkt, wahrscheinlich nicht nur bei mir. Glückwunsch an dieser Stelle nochmal für euer erstes Spiel, für den Launch, dass das doch einigermaßen über die Bühne jetzt gegangen ist, nach vielen, vielen Verzögerungen. Und ich freue mich endlich mal auf der Gamescom bei euch vorbeizuschauen und was Neues zu sehen.
Auf jeden Fall, ja. Mal sehen, wie lange das noch dauert, aber...
Ja. Naja, die Gamescom ist ja noch hin, also ja, irgendwas werdet ihr ja wohl im Programm haben, oder?
Ob es dann schon das neue Projekt wird? Mal gucken.
Ja, mal gucken.
Mal gucken, ja.
Wir wollen ja diesmal mehr Zeit investieren in die Planung, deswegen wird es
wahrscheinlich
dieses Jahr auf der Gamescom eher nichts, denke ich
mal. Ja gut, dann schaue ich mir die VR-Version von
Lost Ember an. Genau, die gibt es dann auf jeden Fall. Die Switch-Version, da haben wir erstmal noch.
Version, ja. Ja. Vielen lieben Dank euch für eure Zeit.
Ja, sehr gerne.
Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch eine etwas erholsamere Zeit nach dem Launch. Auch wenn ich weiß, dass nach dem Launch natürlich auch immer noch Patches und so zu tun ist. Und so eine Switch-Portierung ist wahrscheinlich auch nicht ohne. Dann drücke ich euch dafür die Daumen, dass das alles gut klappt. Und vielen lieben Dank für eure Zeit.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
Ja, Dankeschön.
Dann hoffe ich, dass wir uns bald schon wieder hören. Wenn ich mal wieder in Hamburg bin, schaue ich wahrscheinlich vielleicht mal bei euch vorbei.
Ja, sehr gut.
Dann drücke ich euch die Daumen für euer nächstes Projekt und für die Förderung und dann hören wir uns da wieder. Vielen Dank.
Ja, cool.
Dankeschön.
Tschüss. Ciao. Ja.